ARD. Wie schön ist das doch, dass wir diese Folge im Jahr 2024 aufnehmen. In unserer modernen Zeit ist eine Sache nicht mehr aus unserer Gesellschaft wegzudenken: die Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Gut, damit klappt es in manchen Bereichen des Lebens und der Welt mal besser, mal schlechter. Aber das traditionelle und etwas verstaubte Rollenverständnis ist bei vielen von uns aufgebrochen. Also zum Beispiel, dass Männer immer morgens aus dem Haus gehen und arbeiten und die Frauen sich vor allem um Haushalt und Familie kümmern. Da sind viele Familien ein ganzes Stück weiter. Aber wie ist das bei Tieren? Gibt es da diese klassischen Rollen zwischen Männchen und Weibchen? Ich glaube, bei denen sind die Aufgaben im Leben, Mario, was meinst du, ziemlich genau aufgeteilt, oder?
Ja, da hast du recht, aber es ist nicht bei allen Tieren gleich. Es gibt jetzt auch Tiere, bei denen haben die Männchen und die Weibchen nicht so eine strikte Rollenverteilung. Bei denen kümmern sich zum Beispiel eher die Männchen um den Nachwuchs, nicht die Weibchen. Und da gucken wir heute auf ganz verschiedene Vogelarten. Wir gucken aber auch auf Säugetiere, wie Affen, wie Hyänen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Modelle des Zusammenlebens.
Das durchaus ein bisschen flexibler sein kann, als man so denkt. Also diese und viele andere Tiere werdet ihr kennenlernen in dieser Folge. Mal gucken, in welchen Konstellationen die so miteinander leben. Ne? All das heute hier in der ARD Audiothek. Willkommen. Das ist Wie die Tiere, euer Tierpodcast, alle zwei Wochen neu und immer mit der Frage, wie Tiere eigentlich durchs Leben kommen und ob es manchmal vielleicht sogar Parallelen zwischen Menschen und Tieren gibt. Und Spoiler, die wird es heute geben. Biologe Mario Ludwig ist da und ich bin Daniel Kehler von Bremen 2. Zwei Männer also, die jetzt eine halbe Stunde über Gleichberechtigung und Geschlechterrollen sprechen, klingt erstmal nicht so ideal, aber es geht ja hier zuallererst ums Tierreich. Ich glaube, da können wir das ausnahmsweise machen. Also Mario, fangen wir an mit der in Anführungszeichen klassischen Rollenverteilung im Tierreich. Wie muss ich mir die vorstellen?
Also normalerweise ist es so, die Aufgabe des Männchen ist es, sich eine Partnerin zu suchen, ein Revier zu finden oder das Revier sogar zu erobern, dann dieses Revier gegen Konkurrenten zu verteidigen. Der Job vom Weibchen dagegen ist es, sich zuallererst um den Nachwuchs zu kümmern. Also Mama zieht die Kinder hoch, Papa hat meistens schon längst das Weite gesucht.
Das heißt, es gibt im Tierreich, ich sag jetzt mal, viele nicht so gute Väter.
Ja, und dieses Verhalten, dass der Papa abhaut, das ist aus Sicht des Papas auch verständlich. Weil bei vielen Tieren ist es so, dass der Vater sich überhaupt nicht sicher sein kann, dass es der eigene Nachwuchs ist, um den er sich da kümmern soll. Weil treu sind die Männchen im Tierreich ihrer Partnerin nur selten. Und umgekehrt gilt genau das Gleiche.
Aber es geht auch anders?
Ja, das kann man schon so sagen. Also fast in allen Tiergruppen gibt es Väter, denen liegt das Wohlergehen ihrer Sprösslinge durchaus am Herzen. Und die sind deshalb auch bereit, sich eben an der Aufzucht ihrer Nachkommen, also ihrer Kinder, zumindest zu beteiligen. Es gibt auch alleinerziehende Väter. Bei den Vögeln zum Beispiel ist väterliche Fürsorge eher die Regel und nicht die Ausnahme. Also bei 80% aller Vogelarten kümmert sich der Vater wenigstens in irgendeiner Form um seinen Nachwuchs.
Also, dass nur die Mutter sich um die Kinder kümmert, wenn ich das richtig verstehe, das ist bei den Vögeln oft gar nicht so.
Genau so ist es. Also besonders gut ist es übrigens bei unseren Nachbarn in der Schweiz untersucht worden. Bei 87% der Arten dort füttert der Vater die Küken. Bei 32% beteiligt es sich immerhin auch am Brüten. Oder noch ein Beispiel von wo ganz anders. Also die männlichen Kaiserpinguine, die kümmern sich in der Antarktis ja geradezu in aufopfernder Weise ums Brutgeschäft und eben damit auch um den Nachwuchs.
Die Pinguine finde ich aber sowieso super. Also wenn es so richtig, habe ich so mal so in so einer Doku gesehen, wenn es so richtig kalt ist, dann brüten die ihr Ei, glaube ich, extra so aus, dass sie irgendwie eine Falte von ihrem Bauch so da drüber oder da, ja, ich glaube, da drüber legen.
Genau.
Und das dann so warm halten. Ne? Und ich meine, die wechseln sich dabei sogar ab. Ja, also mag ich sehr, auf jeden Fall. Sich um die Kinder kümmern ist im Tierreich nicht nur Frauensache, nehmen wir da schon mal mit, schon gar nicht bei den Vögeln. Gibt es noch andere Vögel, bei denen das Familienleben, ich sag jetzt mal, auch irgendwie gleichberechtigt aufgeteilt ist oder bei dem zumindest beide Elternteile mithelfen?
Ja, also ganz klar beim Wanderalbatros, ich würde sogar sagen, das ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe, die haben.
Oh, ich glaube, wir haben vor ganz langer Zeit schon mal hier im Podcast die Wanderalbatrosse erwähnt. Ich habe da auf jeden Fall noch so ein Bild im Kopf eines sehr großen Vogels mit vor allem auch einem sehr großen Schnabel. Aber vielleicht kannst du mich und alle anderen, die das jetzt vielleicht damals nicht gehört haben, nochmal kurz abholen, was für Tiere das sind.
Ja, du hast vollkommen recht. Also Wanderalbatrosse, die gehören zu den größten flugfähigen Vögeln überhaupt. Flügelspannweite bis zu 3,5 Metern. Das ist also Weltrekord im Tierreich. Und die verbringen auch fast ihr ganzes Leben in der Luft. Also die haben einfach eine perfekte Flugtechnik, weil die haben so ganz lange Flügel und da können die den Aufwind für Gleitflüge nutzen. Das heißt, die sind ganz energiesparend unterwegs, wie so ein Gleitflugzeug. Und dass sie Energie sparen, ist sehr wichtig. Die sind oft monatelang über den Meeren unterwegs, fliegen dabei tausende von Kilometern. Also die schaffen zum Beispiel in 14 Tagen Strecken von 6000 Kilometern und mehr. Also stell dir das mal vor, ich habe das nachgeguckt, das ist die Strecke von Bremen nach New York.
Oh, das schafft er ohne Motor, ne? Also da, ja. Das ist schon krass. Und dann auch noch so ein Riesenvogel, 3,5 Meter Flügelspannweite, das ist schon ordentlich. Aber was ist jetzt besonders an Ihnen, wenn wir auf das Thema Geschlechterrollen oder Gleichberechtigung gucken?
Ja, also da muss ich dir mal erzählen, wie sieht bei denen das Familienleben aus? Die Albatrosse paaren sich immer auf der Insel, auf der sie auch geboren worden sind. Aber so einfach geht es nicht. Also die Albatrosse führen eine Fernbeziehung. Herr und Frau Albatrosse sind nämlich das ganze Jahr getrennt irgendwo in der Welt unterwegs. Die treffen sich nur einmal im Jahr auf ihrer Insel und dann zur Fortpflanzung. Und da gibt es dann zunächst mal so ein ganz kompliziertes Begrüßungsritual. Also ist sowas wie ein Tanz. Da spreizen sie die Schwanzfedern, die recken den Schnabel zum Himmel hoch. Die liebkosen sich gegenseitig mit dem Schnabel, also sehr, sehr zärtlich. Und erst dann geht's zur Sache und sie pflanzen sich fort. Und dann legt das Weibchen nach einiger Zeit ein einziges Ei. Und aus dem schlüpft dann nach 11 Wochen ein ziemlich großes Junges. Und das wird von beiden Elternteilen 13 Monate lang abwechselnd versorgt. Und während sich ein Elternteil rührend um das Junge kümmert, ist das andere Elternteil oft tausende von Kilometern entfernt auf Nahrungssuche. Sucht eben Nahrung, mit dem es dann später auch das Küken füttern kann. Das heißt, die haben sich die Pflege wirklich sehr gut aufgeteilt. Man kann nur sagen, absolute Gleichberechtigung.
Ich finde, das ist so eine Story, bei der mein Herz durchaus noch einen Tick schwerer wird irgendwie, weil stell dir vor, der eine Vogel oder das eine Elternteil hängt da auf dieser Insel fest irgendwie, es ist stürmisch, es regnet und so weiter, aber kümmert sich um den Nachwuchs und man weiß irgendwo, da tausende Kilometer weiter draußen ist irgendwie der andere Albatros unterwegs. Das ist schon toll irgendwie, dass die sich da so aufeinander verlassen können und gemeinsam sich dann um dieses Junge kümmern. Nun ist es aber ja nicht immer so, dass Eltern zu zweit sind. Es gibt auch alleinerziehende Eltern. Das ist oft auch im Tierreich so. Das habe ich schon rausgehört vorhin aus dem, was du gesagt hast, Mario. Also, dass die Väter oft gar nicht bei der Mutter bleiben und die sich dann um den Nachwuchs kümmern muss. Aber es geht auch anders. Es gibt auch alleinerziehende Väter, hast du gesagt.
Ja, und zwar zum Beispiel bei einem Vogel. Ich glaube, der wird dir gefallen. Und wir sprechen jetzt über Nandus.
Ah, ja, die mag ich, glaube ich, wirklich. Das sind diese durchaus sehr großen Vögel auf zwei Beinen, die aber nicht fliegen können, ne?
Ganz genau, das Nandus sind die drittgrößten Vögel der Welt, sind große Straußenvögel, leben in Südamerika und die frönen wie die anderen Straußenvögel auch der Polygamie. Das heißt, ein Männchen hat möglichst viele Weibchen, also einen sogenannten Harem, und die Männchen, die verteidigen ihre Weibchen gegenüber Konkurrenten ganz energisch. Das sind heftige Schnabelhiebe, das sind wütende Fußtritte, die da einsetzen. Das heißt, die lassen an die Weibchen keine anderen Männchen ran.
Und wie leben die dann miteinander?
Also zunächst mal befruchtet das Männchen alle Weibchen, dann baut er ein riesiges Nest, dann bringt er seine vielen Weibchen dazu, schön der Reihe nach ihre Eier dort abzulegen. Und ab diesem Zeitpunkt ist das Brutgeschäft und auch die Aufzucht der Jungen dann eine reine Männersache. Das heißt, das Nandu-Männchen betätigt sich wirklich als alleinerziehender Vater und die Mütter, also diese Haremsdamen, die lässt er gar nicht mehr ans Nest ran.
Oh, also der will unbedingt alleinerziehender Vater sein sozusagen. Das ist selbst gewählt, dieses Schicksal. Fände ich jetzt als Nandu-Weibchen wahrscheinlich auch irgendwie doof. Ja, gut. Erstens ist das bei denen nun mal so und ich bin kein zweitens Nandu-Weibchen, aber nehmen wir so zur Kenntnis. Also man kann sich quasi auch aktiv dazu entscheiden, im Tierreich alleinerziehender Vater zu sein, so machen das offenbar die Nandus. Nehmen wir schon mal mit, auch wenn das sich so ein bisschen komisch anfühlt irgendwie. Also Gleichberechtigung funktioniert bei diesen Tieren nicht, aber die Rollen sind da ganz anders als bei vielen anderen. Das ist schon mal eine Erkenntnis. Da wird es gleich noch mehr geben aus dem Bereich Gleichberechtigung und Rollen im Tierreich. Jetzt erstmal ist es wieder Zeit für eine unserer Rubriken hier bei Wie die Tiere. Denn wir wollen immer wieder auch auf Tiere hinweisen, von denen es auf der Welt nicht mehr so viele gibt. Das machen wir jetzt. Und das tun wir in unserer Rubrik Die Letzten ihrer Art mit dem Blick auf die rote Liste. Welches Tier hast du dafür heute mitgebracht, Mario?
Also heute sprechen wir in unserer Rubrik nicht über eine Tierart, sondern über gleich verschiedene Tierarten. Und zwar Tierarten, die bei vielen Menschen jetzt nicht den allerbesten Ruf haben. Es geht um Haie.
Okay, gut, das war jetzt.
Ich weiß schon.
Das sollte der weiße Hai sein, meine Version davon. Irgendwie so geht das doch, ne? Naja, aber es gibt eben jetzt nicht nur den, sondern es gibt ganz viele Haiarten, die, wie ist das, alle bedroht sind oder wie ist da die Lage?
Naja, die Lage ist so. Also noch muss man sagen, leben 500 Haiarten in den Weltmeeren. Aber schon heute, zumindest sagen es die Umweltverbände, sind über 70 Haiarten vom Aussterben bedroht. Weil innerhalb von kürzester Zeit hat es der Mensch mal wieder geschafft, die Haibestände wirklich weltweit geradezu dramatisch zu reduzieren. Es werden Jahr für Jahr aus den unterschiedlichsten Gründen etwa 100 Millionen Haie von Menschen getötet.
Ach, gib uns mal einen Einblick, auch wenn das blöd ist einfach, dieses Thema. Aber wir müssen einfach auch mal drüber sprechen. Was für Gründe sind das? Ja?
Ja, also allein 38 Millionen Haie müssen wegen ihrer Flossen das Leben lassen. Das hat ein internationales Forscherteam rausgefunden, weil Haifischflossensuppe gehört wirklich zu den klassischen Gerichten der chinesischen Küche. Und diese Nachfrage nach Haiflossen, die nimmt immer weiter zu. Und es gibt eine Organisation namens Wild Aid, die hat vor einiger Zeit zum Beispiel gesagt, diese Suppe, das ist ein Statussymbol. Damit zeigt man in China Gästen zum Beispiel, wie sehr man sie schätzt. Und natürlich ist diese Suppe auch in Luxusrestaurants sehr, sehr beliebt.
Also offenbar bei vielen Leuten zumindest immer noch ein Thema. Von welchen Haien kommen die Flossen meistens?
Die meisten Flossen kommen von Hammerhaien. Die sind unter anderem beliebt, weil sie sehr groß sind. Und bei Auktionen auf chinesischen Märkten, da gehen Hammerhaiflossen oft für mehr als $100 pro Kilogramm über den Tresen. Und im Restaurant wird es dann richtig teuer. Also da musst du zwischen $70 und $100 für so ein kleines Schälchen Hammerhai-Flossensuppe auf den Tisch des Hauses legen.
Also Hammerhaie, die gehören, ich glaube, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, optisch zu den ungewöhnlichsten Tieren, finde ich überhaupt. Die haben so einen breiten Kopf, dass die damit überhaupt schwimmen können, finde ich bemerkenswert. Ich werde die sehen aus, als hätten sie einen Staubsaugeraufsatz vorne auf der Nase irgendwie drauf. Gerade deshalb faszinierende Tiere, die es zu schützen gilt, die aber eben leider bedroht sind. Was bedeutet das für die Tiere genau?
Ja, also die Zahlen gehen klar ganz stark zurück. Die Experten sagen, in manchen Gebieten, wie zum Beispiel im Nordwestatlantik, da sind die Bestände der Bogensternhammerhaie um 90% fast zurückgegangen und das gerade mal in 15 Jahren. Weil auch aus Europa wurden lang diese Flossen exportiert und sie werden es teilweise auch immer noch.
Also Nordwestatlantik, muss man sich nochmal vor Augen führen, das ist quasi bei uns vor der Haustür. Ne? Das ist also nicht so, dass es irgendwie nur weit weg von uns stattfindet. Also man sieht auch, die Politik in Europa kann was dafür tun, Haie besser zu schützen. Und damit wieder zurück zum Hauptthema dieser Folge. Wir gucken auf Gleichberechtigung im Tierreich, wir gucken auf Rollenbilder, auf Geschlechterrollenbilder im Tierreich und in manchen Bereichen des Lebens klappt bei uns Menschen, naja, also das mit der Gleichberechtigung nicht so richtig, gerade wenn wir in große Unternehmen zum Beispiel gucken, da ist es oft so, dass Männer Führungspositionen innehaben und das gibt's auch bei Tieren, oder Mario?
Ja, also eine Schimpansengruppe, nahe Verwandtschaft von uns, die wird zum Beispiel von einem sogenannten Alpha-Männchen angeführt. Und das herrscht meistens ziemlich brutal über seine Untertanen. Also ein Weibchen hat in der Schimpansenhierarchie, die sehr, sehr streng ist, nichts, aber auch gar nichts zu melden. Und das ist eine Konstellation, die ist in der Tat unter Säugetieren sehr weit verbreitet. Aber keine Regel ohne Ausnahmen. Also es gibt immerhin so eine mehr als eine Handvoll von Tierarten, da gibt es auch Frauen in Führungspositionen. Sprich, bei denen herrscht ein, sagen wir, mehr oder weniger strenges Matriarchat.
Es geht also auch ganz anders. Bei welchen Tieren ist das so?
Zum Beispiel bei Tüpfelhyänen. Also Tüpfelhyänen, das sind Hyänen, die sind im zentralen, im südlichen Afrika zu Hause. Und die leben in sogenannten Clans zusammen. Das sind immer so etwa 100 Tiere. Und tatsächlich in diesen Clans, da herrscht ein eisernes Matriarchat. Das heißt, bei den Tüpfelhyänen haben ausschließlich die Weibchen das Sagen.
Gibt es dafür einen konkreten Grund, warum das so ist?
Ja, da gibt es einen Grund dafür, und zwar einen ganz einfachen Grund. Die Weibchen sind deutlich größer und stärker als die Männchen. Und deshalb steht in dieser strengen Hyänenhierarchie selbst das ranghöchste Männchen immer noch unterm rangniedrigsten Weibchen. Und natürlich ist es auch kein Männchen, sondern ein Weibchen, also das sogenannte Alpha-Weibchen, das diesen Clan beherrscht, das diesen Clan anführt. Und der niedere Rang der Männchen in der Hyänenhierarchie, den kannst du sehr schön sehen, wenn so ein rangniedriges Männchen auf ein ranghohes Weibchen trifft.
Oh, was passiert dann?
Also dann macht das Männchen so eine Art Unterwürfigkeitsgeste, und zwar eine Unterwürfigkeitsgeste der besonderen Art. Es legt so im Stehen ein Vorderbein über das andere und es knickt dann so leicht ein. Also aus menschlicher Warte betrachtet könnte man sagen, das Männchen macht so eine Art Hofknicks. Jetzt gibt es aber auch Tiere, bei denen haben die Weibchen das Sagen, obwohl sie deutlich kleiner und auch körperlich schwächer sind als ihre männlichen Artgenossen.
Aha, das heißt, es kommt nicht immer im Tierreich darauf an, besonders stark zu sein. Also es ist nicht immer Genau. Das starke Tier, das sozusagen den Ton angibt. Bei welchen Tieren ist es so, dass es eben auch die kleineren Tiere sind?
Das ist bei unserer nächsten Verwandtschaft im Tierreich der Fall. Das bei den Bonobos, das sind ja diese sogenannten Zwergschimpansen aus Zentralafrika, die stimmen ja von ihrer Genausstattung her immerhin zu fast 99% mit uns Menschen überein.
Oh.
Und da haben nahezu ausschließlich die Weibchen das Sagen, obwohl sie deutlich kleiner sind und auch obwohl sie körperlich nicht so stark sind wie ihre männlichen Artgenossen. Und natürlich ist auch der Anführer einer Bonobo-Gruppe immer eine Anführerin, die leitet aber diese Gruppe, die führt diese Gruppe in den allermeisten Fällen mit einer sehr sanften Hand.
Das heißt, es geht nicht so brutal zu irgendwie bei denen oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nee, die Bonobo-Frauen haben einen ganz klasse Trick auf Lager. Die bilden einfach Koalitionen, weil wenn sich zwei oder drei Bonobo-Weibchen zusammentun, dann sind die natürlich auch dem stärksten Bonobo-Mann überlegen, ja? Und die Bonobo-Männer, die gehen dagegen so gut wie nie Koalitionen ein, wenn sie jetzt, sage ich mal, diese geballte Frauenpower kontern wollen. Also das heißt, die Bonobo-Männchen, die sind eben nicht solche schönen, erfolgreichen tierischen Netzwerker, wie das die Weibchen sind.
Mhm.
Warum das jetzt so ist, das hat man noch nicht rausgefunden. Da gibt es noch ganz klar Forschungsbedarf.
Aber ey, also alles in allem, wenn ich mir das angucke, worüber wir heute gesprochen haben, dann würde ich sagen, es gibt im Tierreich echt eine gewisse Vielfalt, was so die Geschlechterrollen angeht. Und jetzt gleich geht es bei uns hier im Podcast nicht darum, wie die Tiere leben, sondern was die Tiere für Geräusche von sich geben. Da gibt es auch eine große Vielfalt. Das musste ich in diesem Quiz, das jetzt kommt, schon häufig am eigenen Leibe erfahren. Gar nicht so leicht, das alles auseinanderzuhalten.
Welches Tier klingt hier?
Ja, also vergesst alle Quiz-Sendungen, die ihr aus dem Fernsehen kennt. Das wirklich spannende Wissensduell, das findet hier statt. Wir versuchen, ein Tiergeräusch zu erkennen. Und das hat wieder unser Spielleiter Marcel Heberlein aus dem Bremen 2-Team vorbereitet. Hallo, willkommen.
Moin.
Hi Marcel.
Na, du hast wieder irgendwas mitgebracht, wo ich gleich... Also am schlimmsten war es letztens. Da war ich mir so sicher, ich wüsste es. Ich glaube, ich habe einen Frosch erraten und es war am Ende ein Erdmännchen. Also ihr seht, falls ihr jetzt das erste Mal dabei seid, mit welcher Treffsicherheit ich bei diesem Quiz dabei bin.
Es ist aber auch, ich mache es euch nicht leicht, das muss man sagen.
Marcel, was war der letzte Stand? Hast du das parat? Ich glaube
4-1.
4-1 für Mario, ja genau.
Mhm. Ich kann schon mal sagen, also heute stimmt's wirklich. Heute führe ich euch nicht hinters Licht. Heute ist das Geräusch gar nicht so schwer zu erraten.
Mhm. Das sagst du oft. Okay.
Wir hören mal rein.
Ja, klar, gar nicht.
Das ist ein kleiner Wolf.
Hyäne.
Es geht in eine sehr gute Richtung.
Ist ja beides nicht so weit voneinander entfernt, so vom Aufbau her des Tieres, sage ich jetzt mal. Aber es ist weder Wolf noch Hyäne, nehme ich damit. Oh, das war aber sehr schön.
Ein Schakal?
Ja, es ist ein Schakal.
Was ist das denn?
Da wäre die Möglichkeit gewesen,
das ist doch...
Daniel. Ja, schade. Ja,
Mensch, ne?
So schnell ist vorbei.
Ja. Was kommt raus, wenn man einen Wolf mit einer Hyäne kreuzt, ein Schakal?
Ja, genau. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe den überhaupt nicht. Was, könnt ihr mir kurz sagen, was ist eigentlich ein Schakal? Ich weiß es gar nicht.
Ein Wildhund, habe ich gelesen, oder Maria?
Ist das richtig?
Ein hundeartiges Raubtier, das im Prinzip, also Schabrackenschakal sieht aus wie so ein tiefer gelegter Schäferhund so ein bisschen.
In Asien und Afrika zu Hause, ne?
Ja.
Vor allem, ich habe also viele Schakale in Südafrika gesehen.
Natürlich, das ist ja toll, dass ihr beide euch so gut versteht und euer Tierwissen austauschen könnt. Macht doch mal einen Podcast zusammen vielleicht, das wäre doch mal was Innovatives. Naja, gut, vielen Dank, wir schreiben uns das auf, 5-1, ja, nächstes Mal kommt irgendwie eine Ente oder so, das kenne ich dann vielleicht auch. Vielen Dank Marcel für die immer tollen Geräusche, ne?
Sehr gern.
Also wir haben nicht nur den
Marcel,
Schakal.
Danke.
Ja, genau, also ihr tauscht nochmal Handynummern aus und guckt schon mal, was nächstes Mal kommt.
Haben wir doch schon.
So, nehme ich, ja, habe ich mir schon gedacht. Also, wir haben nicht nur den Schakal kennengelernt in dieser Folge, sondern auch die Bonobos, Albatrosse, Hyänen, ja, also nur ein paar Tiere, die drei letztgenannten, die uns zeigen, wie vielfältig Gleichberechtigung im Tierreich sein kann, wie vielfältig Geschlechterrollen ausgelebt werden im Tierreich. Persönlich meine Favoriten der Folge natürlich die Wanderalbatrosse, die sich ganz lange nicht sehen, aber sich abwechselnd um ihr Küken kümmern. Das bleibt mir am meisten im Gedächtnis heute. Euch vielleicht auch. Wir hoffen, ihr habt durch diese Folge auf jeden Fall viel neues Tierwissen mitgenommen. Und wir freuen uns, wenn ihr in 14 Tagen wieder mit dabei seid. Denn bei Wie die Tiere in Folge 94 geht es um ein Tier, ich glaube, das kennen alle, aber nicht alle wissen alles darüber. Oder Mario, willst du schon mal verraten, um wen es geht?
Ja, sehr gern. Es wird wieder eine Spezialfolge. Und was schauen wir uns an? Ganz genau, Ratten. Jetzt gibt es natürlich Gründe, weshalb Ratten jetzt bei vielen Menschen jetzt nicht so ganz beliebt sind. Aber wir werden auch drüber sprechen, welche Fähigkeiten haben denn Ratten? Wie intelligent sind die? Also ich sage es nur, es gibt Ratten, die können sogar Auto fahren.
Das klingt nach einer typischen Geschichte, wie nur Dr. Mario Ludwig sie parat haben kann. Werdet ihr dann in aller Ausführlichkeit hören, in 2 Wochen also. Und wenn ihr bis dahin noch was anderes sucht zum Hören, um diese schlimme, lange wie die Tierepause zu überbrücken, dann habe ich einen Tipp. Und auch das passt eigentlich zur Folge heute, denn ein Podcast, in dem es auch um Gleichberechtigung und Geschlechterrollen geht. Wenn ihr dazu mehr erfahren wollt, empfehle ich euch einen Podcast vom RBB namens Die Alltagsfeministinnen. Da ist es ganz interessant, was die für Themen auf dem Schirm haben. Die gucken sich zum Beispiel an, welche Unterschiede es in Sachen Gleichberechtigung in Ost- und Westdeutschland gab und gibt. Oder auch, warum Medizin teils eher für Männer gemacht ist und weniger für Frauen. Also geht auch da um Gleichberechtigung und um Geschlechterrollen. Den Link dazu findet ihr bei uns in den Shownotes. Hört ihr natürlich auch in der ARD Audiothek Die Alltagsfeministinnen. Und wir wünschen euch bis zu unserer nächsten Folge eine gute Zeit und vielleicht ja, schon so ein bisschen Frühlingstage. Ne? Bis bald, Mario. Ciao.
Ciao.